diese Daten sind heute noch gar nicht verfügbar. Und selbst wenn ich heute, ich sag mal, alle Roboter dieser Welt abhören könnte, wären diese Daten per se noch nicht gut genug, um solche Lösungen zu bauen.
Echtzeit. Ein- und Ausblicke aus der Redaktion des SPS-Magazins. Schön, dass ihr wieder reinschaltet in unseren Echtzeit-Podcast, die Gesprächsrunde der Redaktion des SPS-Magazins. Mein Name ist Wolfgang Kreuzlich.
Ich bin Jürgen Wirz.
Und ich bin Mathis Leierdörfer.
So, und heute haben wir uns ein spannendes Thema ausgesucht, und zwar künstliche Intelligenz. Das ist in letzter Zeit immer häufiger zu hören, auch im Industrieumfeld. Es scheint erste praktische Anwendungen zu geben und es ist ein bisschen aus der Nerd-Ecke womöglich rausgekommen. Wie weit das tatsächlich ist und was es da für Möglichkeiten heutzutage schon gibt, da werden wir nachher gleich drüber reden. Aber zuerst, wie immer die ersten 2-3 Minuten, schauen wir auf die aktuellen Themen, was in den letzten paar Tagen in der Industrie so unterwegs war. Ja, wie sieht es bei euch aus? Habt ihr was Spannendes?
Ja, wir haben ja mit unserem Automation-Newsletter einen sehr spannenden Branchenspiegel, der wöchentlich erscheint. Falls ihr euch dafür noch nicht angemeldet habt, kann ich das nur empfehlen. Und da waren allein gestern sehr spannende Personalia-Meldungen zu lesen. Das heißt, es ist gerade in den Chefetagen der deutschen Automatisierer einiges los. Der eigentlich mal Interims-CEO von KUKA, der Peter Mohnen, hat einen vorzeitig verlängerten Vertrag als CEO. Das heißt, der wird noch ein bisschen im Chefsessel bei KUKA bleiben. Dann gibt es auch bei Schneider Electric Veränderungen. Und zwar ist die Frau Dr. Frey, die bisher für Europa zuständig war, jetzt Chefin des weltweiten Geschäftsbereichs Industrial Automation bei Schneider Electric. Mhm. Sicherlich auch sehr spannend, was sich da so tun wird in der nächsten Zeit. Und es kommen aber nicht nur Leute, sondern es gehen auch welche. So zum Beispiel der Herr Dr. Bauer, seines Zeichens lange Zeit Vorstandsvorsitzender beim Sensorspezialisten SICK. Mhm. Der ist jetzt in den Ruhestand gegangen, beziehungsweise wird auch noch dem Unternehmen als Vorsitzender des Aufsichtsrats erhalten bleiben. Da ist jetzt ein Dreierkonsortium nachgerutscht. Und der Enis Ersü, einer der Urväter der industriellen Bildverarbeitung, ist auch nach mehreren Jahrzehnten ausgeschieden aus dem Unternehmen Isravision. Isravision war ja mal ein Spin-off einer Universität und wurde dann von Herrn Ersü groß gemacht, gehört jetzt komplett zu Atlas Copco. Und in diesem Zuge hat wohl Herr Ersü gesagt, das reicht dann auch. Aber da ist wirklich jemand auch, der wirklich von Anfang an der Bildverarbeitung dabei war, jetzt etwas in eine Stufe zurückgetreten. Ja.
Jürgen, hast du was Spannendes Neues?
Ich habe ein ganz spannendes Produkt bzw. ein Add-on für eine bestimmte Software entdeckt. Und zwar hat die Firma Eplan ein Add-on für ihre Cloud-Software Eplan eView 3 vorgestellt. Mit diesem Add-on ist es möglich, dass ein Konstrukteur eines Schaltschrankes, der den Schaltschrank über Eplan Pro Panel konstruiert, sozusagen für einen Empfänger einen QR-Code zur Verfügung stellt. Und dieser Empfänger, also ein möglicher Anwender beispielsweise eines Schaltschrankes, kann sich dann, wenn er eine bestimmte App auf seinem Endgerät installiert hat, diesen Schaltschrank in seine Produktionsumgebung projizieren und so schauen, ob der in die Umgebung passt oder was es da noch zu verbessern geht. Dran gedacht ist wohl demnächst eine kostenpflichtige Version rauszubringen in Zusammenhang mit dieser App, wo man einen real existierenden Schaltschrank oder einen QR-Code an einem real existierenden Schaltschrank einscannen kann und den dann mit einem digitalen Zwilling dieses Schaltschranks verknüpfen kann, sodass man beispielsweise Wartungsarbeiten an diesem Schaltschrank durchführen kann. Das fand ich ganz interessant.
Das ist ganz witzig. Da ist mir auch eins aufgefallen. Das gibt es vielleicht schon ein paar Wochen länger von ABB. Das nennt sich Robot Studio AR, also auch Augmented Reality. Und da nimmt man sein Smartphone und kann dort dann sich eine Roboterzelle, also es gibt da verschiedene vorgefertigte, wo auch, was weiß ich, ein Schweißroboter oder irgendwie eine Sortieranlage, Qualitätssicherung. Also es gibt so ein paar vorgefertigte Typen von Roboterzellen. Die werden komplett in 3D dann in den Raum hineinprojiziert, auch mit der Bewegung des Roboters, das heißt, welchen Radius er um sich herum braucht und womit er womöglich kollidieren würde. Und man kann da wirklich, ich habe es ausprobiert, das ist total witzig, um den Roboter drumherum gehen mit dem Handy und sich das anschauen und sieht wirklich, wie der in dem Raum stehen würde. Also das finde ich ganz beeindruckend, was da technisch mittlerweile gemacht wird. Ja, also von daher ein paar nette kleine Spielereien. Das ist sogar für Android und für iOS kostenlos verfügbar, die App. Also wenn man mal wissen möchte, ob in seine Werkhalle ein Roboter reinpasst, kann man sich das tatsächlich mal runterladen. Und ich sag mal, als Abschätzung gilt es bestimmt auch für Nicht-ABB-Roboter. Also wenn man den Platzbedarf abschätzen möchte, ob man einen Universal Robot in KUKA oder sonst was reinstellen möchte, glaube ich, ist die Idee, wie groß eine Schweißzelle wahrscheinlich ist, dann durchaus auch für andere Marken einsetzbar. Aber das sagen wir ABB natürlich nicht.
Ich kann mich auch noch anschließen mit einem Tool in der Hinsicht, was Anlagensimulationen betrifft. Und zwar hat die Firma Dualis ein Tool vorgestellt, ein Feature für die Simulationssoftware Visual Components. Und da geht es darum, dass man jetzt Corona-gemäß in Online-Meetings die Simulation auch und vor allem auch Live-Simulation besser einbetten kann. Das heißt, wenn man sich von verschiedenen Seiten aus trifft, dann kann man da alle auf das gleiche Simulationsmodell und die gleichen Simulationsvorgänge zugreifen. Ob man das dann mit einer AR- oder VR-Brille macht oder mit einem klassischen Bildschirm, das ist, glaube ich, offen. Aber auch da tut sich also einiges gemäß dem Trend zu mehr Online-Treffen.
Sehr schön. Ne? Man sieht, die Digitalisierung schreitet in verschiedenen Bereichen voran. Und da sind wir eigentlich auch gleich schon bei unserem Hauptthema des heutigen Podcasts. Künstliche Intelligenz ist ja auch ein absolutes Digitalisierungsthema. Und zum Start möchte ich euch da gerne ein paar Brocken von ein paar Studien vorwerfen. Ich habe etwas gewühlt in den Tiefen des Internet und bin beim Bitkom fündig geworden, der natürlich als Digitalverband jetzt, das ist sein Kernthema, sage ich mal. Und als Kickoff fangen wir an mit: Welche KI-Anwendungen haben Sie bereits genutzt? Wurde ganz allgemein gefragt. Und tatsächlich, ich lese mal einfach vor, was das ist. 68% sagen Textvorschläge beim Nachrichtenschreiben. Auch das ist KI. Oder 62% haben gesagt, Routenvorschläge im Routenplaner zum Beispiel schon genutzt. Sprachassistenten auf dem Smartphone haben schon über 60% genutzt. Titelempfehlung beim Streaming. Automatische Übersetzungen ist was sehr stark genutzt wird. Fahrassistenzsysteme, Kaufempfehlungen im Online-Shop, da sind es dann aber auch nur noch so 34%, die das regelmäßig nutzen nach eigenen Angaben und. Was die meisten Menschen am liebsten nutzen würden, mit 40% ganz vorne, sind Fahrassistenzsysteme. Offenkundig ausreichend kluge, nehme ich mal an. Und auch über automatische Übersetzungen. Also das sind die beiden Sachen, die die Leute am stärksten sich wünschen würden und am meisten tatsächlich nutzen. Textvorschläge beim Nachrichtenschreiben. Aber da sind wir natürlich im Konsumerbereich und noch nicht
in der Industrie. Ich wollte gerade sagen, aus industrieller Sicht waren jetzt noch nicht so viele Features dabei.
Genau, aber da habe ich natürlich eine zweite Frage vom Bitkom auch noch. Was sind aus Ihrer Sicht des Unternehmens die wichtigsten Vorteile von künstlicher Intelligenz im Kontext von Industrie 4.0? Und da ist es so, dass Predictive Maintenance, vorbeugende Wartung, ganz weit oben steht mit 43%, dann Steigerung der Produktivität mit 41%, Optimierung von Produktions- und Fertigungsprozessen 39%, Steigerung der Produktqualität 29% und dann kommt etwas abgeschlagen mit 15% bessere Skalierbarkeit und Reduktion der Kosten. Das ist, was also da die Industriekunden gesagt haben zu dem Thema. Spannend finde ich. Die haben nämlich die Zahlen verglichen von 2019 und 2020. 2019 war noch Steigerung der Produktivität ganz weit vorne und das ist abgefallen auf den zweiten Platz und wurde von Predictive Maintenance überholt. Kann aber auch daran liegen, dass 2020 natürlich durch die Pandemie sich gezeigt hat, dass diese vorbeugende Wartung ein echter Nutzbringer ist und dass man sie auch gebraucht hat, schlicht und ergreifend, und dass die deswegen im Ranking hochgegangen ist, während die Steigerung der Produktivität, das will man eh immer, die ist halt im Vergleich wieder ein bisschen abgefallen. Also das ist so der Blick aus der Industrie.
Ich denke, dass im Bereich der Industrie auch noch sehr viel in den Kinderschuhen steckt und da noch sehr viel Research betrieben wird. Also gerade die Smart Factory in Kaiserslautern hat ja doch einige Projekte vorgestellt und da sind die Systeme halt noch nicht so sehr ausgereift, dass sie schon in breiter Fläche eingesetzt werden, denke ich.
Es ist ja auch immer die Frage, was ist KI? Oder wolltest du gerade noch was dazu
beifügen? Ich wollte auch kurz auf die Kinderschuhe eingehen. Das passt nämlich sehr gut. Ja. Es gibt eine Analyse vom VDMA. Und zwar betrifft die Startups, die sich mit KI-Lösungen hervortun. Und da hat der VDMA über 800 Startups in über 40 Ländern identifiziert, die KI-Lösungen für die Industrie anbieten. Und was spannend ist, davon kommen 42% aus Europa. Mhm. Das heißt, wir sagen ja oft, dass wir in Digitalisierungsthemen hinter Asien und auch hinter Amerika stark hinterherhängen. Aber in dem Punkt auf Industrieseite scheint hier doch ein großes Engagement zu sein. Und da ist auch sehr spannend zu lesen, dass da bisher ungefähr 13 Milliarden Euro investiert wurden in diese europäischen KI-Startups und 80% dieser 13 Milliarden Euro entfallen auf die letzten 3 bis 4 Jahre. Mhm. Das heißt, da scheint wirklich jetzt schon das Bewusstsein in der Industrie da zu sein, angekommen zu sein, dass man sagt, hier, wir brauchen in Zukunft industrielle KI-Lösungen oder KI-Lösungen, die auf die Industrie abgestimmt sind. Genau, so wollen auch 69% der IT-Verantwortlichen in deutschen Industrieunternehmen ihren Fokus noch im laufenden Jahr auf KI legen. Soweit diese VDMA-Befragung.
Das ist ganz spannend. Da habe ich sogar ein kurzes Zitat dabei. Ich habe einen weiteren neuen Podcast, bin ich gerade dabei, ins Leben zu rufen und versuche, den zu starten. Da geht es um das Thema Startups. Und da habe ich unter anderem gesprochen mit Sven Schmidt-Rohr, dem Geschäftsführer und Gründer von Artiminds Robotics. Und der hat an einer Stelle gesagt, das spiele ich aber gleich vor, es eine lange Zeit einen KI-Winter gab, dass man KI wohl gar nicht erwähnen durfte. Das starte ich jetzt mal kurz.
Erstmal muss man sagen, als ich noch geforscht habe, durfte man das Wort gar nicht benutzen. Vor über 10 Jahren war da noch einer der berühmten KI-Winter. Das war echt komplett verbrannt. Ich weiß noch, wie man das nirgendwo künstliche Intelligenz schreiben durfte. Man musste immer adaptive Systeme oder kognitive Systeme oder irgendeine Umschreibung nutzen. Ja. Jetzt ist es wieder in so einem Hype-Zyklus, wobei es jetzt auch seinen Top schon wieder überschritten hat, der aktuelle. Da wird auch viel reines maschinelles Lernen oft als KI bezeichnet. Für mich ist echte KI immer das Zusammenspiel aus irgendeinem Sensorsystem. Es kann auch ein virtueller Sensor sein. Mit dem Planungssystem, das mit dem Wissenssystem verbunden ist und dem Ausführungssystem und das mit Lernen. Also für mich sind diese 5 Komponenten, braucht es eigentlich immer. Sensing, Planning, Knowledge, Acting und Learning von dem Planning und Knowledge.
Also das fand ich insoweit mal ganz spannend, dass er einmal gesagt hat, dass es einen KI-Winter gab, dass man tatsächlich von KI gar nicht reden sollte, weil es irgendwie verbrannt war, der Begriff, oder nicht ernst genommen wurde unter anderem. Und dass es jetzt schon so ist. Und dann kam aber auch, fand ich ganz nett, so diese Unterscheidung zwischen: Was ist denn KI? Was ist denn eigentlich Machine Learning? Was ist Deep Learning? Was macht das alles? Und da gehen, das ist meine Erfahrung, die Definition aber auch echt auseinander. Ich hatte gestern ein Webinar, wo ich als Moderator mit dabei war, wo es ums Thema KI in der Maschine ging. Und da hat einer der Referenten ganz anders gesagt. Er hat gesagt, na ja, KI ist so das übergeordnete Allgemeine. Das ist selbst so ein, da wird imitiert, wie ein Mensch denkt, aber das ist noch nicht richtig klug. Und so richtig klug ist erst Machine Learning. Während jetzt ja der Dr. Schmidt-Rohr gemeint hat, ist es eigentlich andersrum. KI ist es erst dann, wenn so richtig entschieden wird. Also ich habe manchmal das Gefühl, dass die verschiedenen Player in dem Bereich sich noch gar nicht so hundertprozentig sicher ist, was ist jetzt künstliche Intelligenz, was ist maschinelles Lernen, was ist dieses Deep Learning mit neuronalen Netzen. Also ich weiß nicht, oder habt ihr da andere Erfahrungen?
Ich sehe das ähnlich wie bei Industrie 4.0 als Schlagwort. Da gab es sicherlich auch mal einen Industrie 4.0-Winter ein paar Jahre lang, in dem man es nicht mehr nennen durfte. Jetzt ist der Begriff wieder mehr zurück, wahrscheinlich weil er auch konkreter definiert wird. Und im gleichen Zug wurde ja eine Zeit lang alles mit Industrie 4.0 bezeichnet. Ne? Also jeder hatte irgendein Feature, es war Industrie 4.0. Und so könnte ich mir schon vorstellen, ist es bei KI auch. Also alles, was so in den Ansatz eines maschinellen Lernens, eines smarten Algorithmus hat, ist halt heute groß KI. Und ja, wird sich sehen, wie sich das weiterentwickelt.
Ja, ich denke auch, dass die Definitionen da durchaus differieren und auseinandergehen. Also ich habe vor kurzem irgendwo gelesen, dass ja maschinelles Lernen ist halt eine Unterkategorie von der KI. Das sogenannte Deep Learning ist halt wieder eine Unterkategorie des maschinellen Lernens, was du eben sagtest, sprich neuronale Netzwerke.
Der Referent gestern hat in einem kurzen Teil seines Vortrags in einem Webinar das eigentlich ganz nett beschrieben, hat gesagt, naja, es gibt verschiedene Arten von Lernen und von der Art, wie Software Entscheidungen fällt. Das eine ist, wenn eigentlich der Mensch die Intelligenz dahinter noch ist. Wenn es also sehr kluge Algorithmen sind und Mathematiker und sonstige Techniker sich vorher überlegt haben, warum welche Entscheidung getroffen werden sollte, dann ist der Clou dort, ist dann die große Datenauswertung, man nimmt eine große Datenmenge, aber der Algorithmus, mit dem diese großen Daten aufgrund der großen Rechnerleistung, die heute zur Verfügung ist, dann ausgewertet werden, der ist vom Menschen entwickelt. Das ist so diese erste Stufe. Und so richtig interessant wird es dann, wenn der Computer seine eigenen Algorithmen entwickelt. Also wenn es wirklich so ist, dass er ihm bloß sagt, pass mal auf, das ist die Ausgangslage, das sind die Daten, schau es dir an. Und wir sagen dir eine Zeit lang, was gut ist und was schlecht ist, damit du entscheiden kannst, was gut ist und was schlecht. Und der Algorithmus, der dazu führt, das zu erkennen, den entwickelst du, liebe Software, bitte selber. Das ist dann, glaube ich, so eine Stufe höher bei der künstlichen Intelligenz, die ja auch dazu führt, dass teilweise die Techniker gar nicht mehr wissen, warum eine Software entscheidet, wie sie entscheidet, weil sie das gar nicht mehr nachvollziehen können. Aber das führt natürlich dann auch zum Teil zu sehr bequemen Ergebnissen. Also das war auch gestern im Webinar gesagt, naja, sie haben eine Testmaschine gehabt, also einen Teststand, wo Produkte getestet wurden. Und das war immer recht aufwendig. Da mussten die Menschen relativ viel mit dran entscheiden. Und dann haben sie eine KI reingesetzt, die dann am Anfang gelernt hat, wann ist das Produkt gut und wann nicht. Und die Daten hast du dann selber aufgenommen. Und nach einer gewissen Lernphase konnte diese KI tatsächlich besser Ausschuss finden in den getesteten Produkten als die Menschen und vor allem schneller und zuverlässiger. Aber es wusste keiner, warum. Aber eben die Maschine konnte dann erkennen, aha, dieses Produkt ist fehlerhaft und dieses nicht. Und es hat auch gestimmt. Und das ist dann tatsächlich so das, wo es auch langsam in die Industrie reinkommt, wo wirklich dann Nutzen für Industrieunternehmen da ist, dass sie einen Prozess haben, der unter Umständen schneller und besser läuft, als er das jetzt tut.
Ich habe beim VDMA in einer Publikation eine Definition gefunden, dass im Grunde das KI-System etwas aus der Umwelt wahrnimmt, diese Wahrnehmung dann beurteilt, bestimmte Schlussfolgerungen draus zieht und Handlungsempfehlungen gibt. In der Industrie ist es dann aber in der Regel noch so, dass diese Handlungsempfehlungen, die Umsetzung der Handlungsempfehlungen, da steht dann tatsächlich noch ein Mensch und sagt dann, das und das wird tatsächlich gemacht. Ganz anders als, was weiß ich, beim autonomen Fahren, beim völlig autonomen Fahren, wo das System dann entscheidet, was gemacht wird, steht oder sollte in der Industrie im Moment idealerweise noch ein Mensch stehen, der dann die Handlung ausführt. Das ist, denke ich, ganz wichtig, weil du erwähntest eben die, ja, man nennt das auch Blackbox der KI. Das heißt, es ist wirklich nicht nachvollziehbar für den Außenstehenden, auf welcher Grundlage letztendlich die KI bestimmte Handlungsempfehlungen gibt. Mhm. Und ob die überhaupt sinnvoll sind, da muss dann halt noch ein Mensch stehen und dann halt die möglichst sinnvollen Aktionen daraus herleiten.
Wobei die ketzerische Frage ist, muss er das? Aber Matthias, du hast die ganze Zeit schon etwas sagen, oder?
Ich würde genau gerne an der Stelle einhaken, weil ein Bereich in der Industrie, wo genau das ja gefordert ist und es absolut keine Blackbox geben darf, ist der Bereich Safety. Also die Sicherheitstechnik, da haben wir ja in der Vergangenheit viele Mechanismen genutzt, damit man immer ausschließen kann, dass es zu irgendwelchen unvorhersehbaren Ereignissen führt. Und so eine KI, die dann etwas macht, was man nicht mehr nachvollziehen kann, wäre ja da an der Stelle wirklich ein großes Problem. Und deswegen gab es bisher ja auch so gut wie keine oder keinen KI-Einwirkungen auf die klassische funktionale Sicherheit. Was sich jetzt aber gerade wohl ein bisschen ändern könnte, wir haben einen aus meiner Sicht sehr spannenden Beitrag in der aktuellen Ausgabe des SBS-Magazins, in der Juni-Ausgabe. Und zwar hat der Verein für technische Sicherheit, der Verein TSU, der heißt Verein für technische Sicherheit und Umweltschutz, der hat einen Ansatz vorgestellt, wo flache neuronale Netze genutzt werden, der sogar mit der Sicherheitsnorm DIN EN61508 vereinbar wäre, weil er nämlich von der Struktur her dafür sorgt, dass die Rechenoperationen immer nachvollziehbar sind und es deswegen keine Blackbox geben kann. Das wäre natürlich ein Punkt, denn das wirklich sichergestellt werden kann, dass doch KI-Ansätze im Umfeld von Safety genutzt werden können, was sicherlich die Branche nochmal ein ganzes Stück weiterbringen würde.
Ja. Ja. Absolut, weil es auch Vertrauen schafft natürlich. Also wenn tatsächlich die Safety-Spezialisten sagen, man kann AI-Algorithmen oder KI-Algorithmen vertrauen in Bezug auf funktionale Sicherheit, dann ist das sicher ein Vertrauensvorschuss, der dieser Technologie gesetzt wird, der ungewöhnlich ist, sagen wir mal, Stand heute.
Genau. Wolfgang, du erwähntest eben als Anwendungsspektrum oder als industrielles Anwendungsspektrum der KI den Bereich Predictive Maintenance. Da habe ich ein ganz interessantes Statement vor kurzem gehört von dem Professor Ruskowski, das ist der Vorstandsvorsitzende der Smart Factory in Kaiserslautern. Und der hat gesagt, für den Bereich Predictive Maintenance brauchen wir smarte Daten. Und eigentlich gibt es viel zu wenige bis gar keine Daten von schlechten Maschinenzuständen. Und deswegen ist dieses Anwendungsspektrum im Bereich Predictive Maintenance bisher noch sehr, sehr beschränkt und sehr limitiert. Im Grunde bräuchte man viel mehr Daten von schlechten Maschinenzuständen und gegenwärtig hätte man im Grunde fast ausschließlich Daten von guten Maschinenzuständen. Das fand ich ganz interessant.
Das ist natürlich so ein Henne-Ei-Thema. Wenn jetzt die Maschinen immer mehr Sensoren haben und diese Daten eben nicht nur von der Steuerung ad hoc benutzt werden, um zu regeln, sondern auch gespeichert werden, weil erst dann hat man einen Backlog über die schlechten Zustände hinaus.
Ja.
Und wenn die also irgendwo gespeichert, vielleicht sogar in der Cloud gespeichert werden und dort zugänglich gemacht werden und vergleichbar gemacht werden, erst dann hat man die Chance, die schlechten Zustände auch rückwirkend zu betrachten, zu erkennen und zu wissen, warum es denn schlecht war.
Ja.
Um daraus was rauszuanalysieren, das ist richtig. Aber das ist natürlich generell ein Problem, das Problem der Spärlichkeiten, das in der Industrie auftritt. KI kann ja deswegen sehr gut agieren oder kann dann sehr gut agieren, wenn sie unglaublich viele Möglichkeiten hat, was zu lernen. Deswegen funktioniert Gesichtserkennung so gut, weil im Internet Milliarden Gesichter mit Fotos irgendwo zu sehen sind und man da Algorithmen drüber laufen lassen kann über die öffentlich zugänglichen Daten, um dann sagen zu können, ja, das ist ein Hund, das ist eine Katze, das ist ein Mann, das ist eine Frau, der ist alt und der ist jung und was nicht alles. Das geht alles. Auch Sprachenlernen funktioniert natürlich sehr gut, weil unglaublich viele Texte online sind und es von Büchern Übersetzungen in allen Sprachen gibt und weil es von allen EU-Dokumenten in alle EU-Sprachen identische Übersetzungen von Gesetzestexten und so. Und da kann man überall die Algorithmen drüber laufen lassen. In der Industrie ist das schwierig. Da habe ich sogar noch mal ein kurzes Zitat dazu, aus einem Industriebereich, in dem es noch schwieriger ist. Ich hatte mit Christian Pichnik gesprochen, einem der Gründer von Wandelbots, auch ganz spannendes Startup. Und da geht es um Roboter und er hat gesagt, naja, weltweit sind, wenn ich ihn jetzt richtig im Hinterkopf habe, Mathis, korrigiere mich, derzeit ungefähr 3,5 Millionen Industrieroboter im Einsatz. Das ist ja relativ wenig. Also ich meine 3 Millionen oder 3,5, selbst wenn es sind. Wenn man überlegt, wie viele Handys unterwegs sind zum Beispiel, dann geht es ja in die Milliarden. Und dann hat man eine ganz andere Datenbasis. Und der hat dazu Folgendes gesagt. Das schaue ich, ob ich das mal kurz zeigen kann.
Um sowas jedoch sozusagen umsetzen zu können, braucht man erstmal eine Menge gute Daten, auf Basis dessen man sozusagen Machine Learning-Verfahren trainiert. Diese Daten sind heute noch gar nicht verfügbar. Mhm. Und selbst wenn ich heute, ich sag mal, alle Roboter dieser Welt abhören könnte, anzapfen könnte, deren Daten irgendwie zur Verfügung stellen könnte, wären diese Daten per se noch nicht gut genug in dem, was sie aussagen, um solche Lösungen zu bauen.
Was ja noch dazu kommt, ist, wenn wir alle Roboter anzapfen könnten oder alle Maschinen, ja, das wollen die Firmen ja gar nicht. Die Firmen wollen nicht, dass draußen jemand die Daten sieht, dass jemand sieht, was die produzieren, dass jemand sieht, was schlecht läuft auf der Maschine, weil sie dann auch Angst haben, dass die Leute sehen, naja, der hat schlecht gewartete Maschinen, dem gebe ich den Auftrag das nächste Mal nicht mehr. Oder. Also das sind lauter Ängste, die da sind. Und wenn du jetzt einen Maschinenpark hast mit irgendwelchen 5 Abkantpressen, ja, bis du aus denen Daten raus hast, mag es vielleicht auch eng werden. Wobei auf der anderen Seite natürlich die Stückzahlen, die drüber laufen, zum Teil auch hoch sind. Also dann macht es halt vielleicht die Zeit einfach. Also,
ja, ich denke auch. Also vielleicht wird auch im Bereich der Industrie auch noch sehr, sehr viel proaktive Instandhaltung betrieben, sodass es gar nicht zu Maschinenausfällen kommt oder zu Schlechtzuständen an Maschinen, sodass im Moment noch gar keine entsprechende Datenlage vorhanden ist über solche Zustände, die man eigentlich für ein vernünftiges KI-System bräuchte. Und dann, es reicht ja auch nicht, dann einen schlechten Zustand zu haben, sondern man muss ja auch dann sagen können, wo ist denn der Übergang zwischen gutem und schlechtem Zustand? Also das sind ja dann noch Feinheiten, die man auch noch irgendwie definieren muss.
Kennt ihr ansonsten irgendwelche konkreten KI-Anwendungen schon in der Industrie, abseits auch von Predictive Maintenance vielleicht, wo ihr sagen würdet, ja,
Kürzlich von einem Fensterhersteller gehört, der setzt beispielsweise optische Verfahren zur Qualitätskontrolle seiner Fenster ein. Das heißt, der lässt durch Kameras beurteilen, ist ein Fenster ausreichend oder qualitativ ausreichend hochwertig, um es an Kunden dann weiter zu verkaufen. Das kenne ich. Dann gibt es noch so ein paar wissenschaftliche Sachen, die im Moment entwickelt werden. Ich habe gehört von einer Software, die entwickelt wurde, die im Bereich der Werkeassistenz eingesetzt werden kann. Da geht es um Priorisierung von Störungen in Industrieumgebungen. Das heißt, mehrere Störungen treten gleichzeitig auf. Und die Software sagt dem Werker in der Werkhalle jetzt, welche Störung er vorrangig beheben sollte. Das ist ein Anwendungsfall, den ich ganz witzig fand. Dann gibt es neben der optischen Qualitätskontrolle, die ich eben erwähnte, auch eine akustische Qualitätskontrolle. Und zwar ist die entwickelt worden vom Fraunhofer-Institut für digitale Medientechnologie in Ilmenau. Die haben eine Software entwickelt, die heißt IDMT Isaac. Und zwar kann die mittels akustischer Detektion an pneumatischen Systemen erkennen, wenn diese fehlerhaft sind. Das fand ich ganz witzig.
Mhm. Genau. Die Luft rauszischt, sehr nett.
Das analysieren die beispielsweise. Die haben auch eine Anwendung entwickelt, beziehungsweise einen Demonstrator kürzlich vorgestellt, der akustisch detektiert, wenn Kugeln von Kugellagern Materialfehler haben.
Ich glaube, dieses Thema Qualitätssicherung oder der Bereich Qualitätssicherung, das ist wirklich die Paradedisziplin für tatsächlich bestehende Anwendungen von smarten Algorithmen und KI. Das kennen wir wirklich aus der Bildverarbeitung sehr viel. Unser Kollege, der Dr. Peter Ebert, hat ja den Bildverarbeitungstitel InVision, den er macht. Und da gibt es ganz viele spannende Beiträge, wie eben mit Hilfe von smarten Algorithmen zwischen Gut- und Schlechtteilen unterschieden wird. Meistens in der Tat noch auf optischer Basis, aber ich habe jetzt auch von verschiedenen Seiten gehört, dass akustische Möglichkeiten da auch mehr genutzt werden, sowohl im Produktionsprozess selber als auch dann an wirklichen Teststationen, indem man wie beim Porzellan quasi dran pinkt und dann hören kann, ist es noch gut oder hat es vielleicht eine Fehlstelle. Und ein Thema, was ich da auch sehr spannend finde, ist, was man jetzt über die letzten Jahre toll verfolgen konnte im Bereich Bildverarbeitung, ist, die KI oder die smarten Algorithmen werden immer einfacher in der Anwendung. Das war sicherlich lange Zeit ein Spezialthema. Ich meine, die ganze industrielle Bildverarbeitung ist lange Zeit ein Spezialthema für wirkliche Spezialisten und Nerds gewesen. Und das hat sich gewandelt. Ich glaube, heute gibt es schon viele Vision-Sensoren mit Programmen, die man relativ einfach auch als Laie in Betrieb nehmen und konfigurieren kann und auch immer mehr KI-Funktionen in dieser Hinsicht nutzen. Das zeigt schon einen Trend, glaube ich, der gerade sehr, sehr stark im Wandel ist. Es gab KI-Funktionen, die angeboten wurden in Steuerungen von Firmen wie Omron oder Mitsubishi schon vor einigen Jahren, gar nicht wenigen Jahren. Mhm. Das war aber noch sehr kompliziert, glaube ich, oder auch einfach schwer zu greifen. Da waren die Japaner natürlich weit voraus, diese KI-Nation Japan, sagt man ja manchmal. Mhm. Das hat sich entwickelt. Das hat einen anderen Schub bekommen, sehr große Aufmerksamkeit mit Lösungen wie Watson von IBM, wo ja auch sehr unterschiedliche Anwendungsfälle auf einmal mit Hilfe dieses Watson-Programms möglich waren. Aus meiner Sicht aber immer auch noch zu früh. IBM war mit Watson zu früh dran, ein, zwei, drei Jahre. Da ist heute, glaube ich, das Bewusstsein ein ganz anderes. Und die Automatisierer haben aber an vieler Stelle ihre Hausaufgaben gemacht. Ich denke, ein gutes Beispiel ist der Ansatz von Weidmüller mit ihrem AutoML, das steht für Automated Machine Learning. Da wird eben eine KI-Matrix für smarte Funktionen schon so weit runtergebrochen, dass man eben mit einer gewissen Anzahl von Klicks sich sein eigenes KI-Programm zurechtklicken kann. Das geht natürlich wie immer, wenn es einfach wird, nicht mehr für die allertiefsten Anwendungen. Aber so wie ich da das in den letzten Artikeln verstanden habe, ist es doch so, dass man schon relativ weit damit kommt und einfache Funktionen und einfaches maschinelles Learning dann auch schon als Laie umsetzen kann oder als Normalsterblicher, möchte ich jetzt sagen.
Genau, und auf der Produktionsseite oder auf dieser Qualitätssicherungsseite hat man natürlich auch die Datenmengen. Also das ist natürlich, wenn irgendwelche Stückzahlen inspiziert werden, sei es mit einer Kamera, sei es mit irgendwelchen akustischen Methoden oder sonstigen Sensoren. Also ich war mal bei einem Schalterhersteller, der kleine Schalter gemacht hat, habe dann basserstaunt festgestellt, dass der irgendwelche 50.000 Schalter pro Stunde produziert. Pro Stunde. Ja, wer braucht so viele Schalter? Aber das ist ein anderes Thema. Aber natürlich, wenn 50.000 Elemente pro Stunde unter einer Kamera durchlaufen und ich mache Fotos, dann habe ich plötzlich die Millionen und Milliarden Vergleichsobjekte, die auch dann noch relativ ähnlich alle sind, sodass dann ein Algorithmus sehr schnell lernen kann, was ist daran gut, was war schlecht und den Ausschuss minimieren kann. Also das ist sicherlich ein Punkt, da funktioniert es. Und das ist auch der Punkt, bei dem es wahrscheinlich beginnt in den
Ganz abgesehen Jahren. Davon, dass da die Qualitätskontrolle bei so einem hohen Ausstoß auch nicht mehr von Menschen durchgeführt werden kann. Das ist ja dann geradezu prädestiniert für KI-Qualitätskontrolle.
Genau, aber wie gesagt, KI bedeutet ja, dass das Ding selber sozusagen dazulernt und selbsttätig erkennt. Also ja. Das würde ich unter KI verstehen zumindest. Weil wenn ich vorher quasi dem sehr genau teachen muss, was richtig ist und was falsch und er das nur überprüft, dann ist er bloß der Abarbeiter eines von mir vorgegebenen Befehls. Wenn ich aber sage, ich habe jetzt ein neues Produkt, ich lasse da die ersten paar tausend durchlaufen und sage ihm an zwei, drei Stellen, was Sache ist und er lernt dann selber, was daran gut ist und was schlecht und kann am Ende sogar vielleicht besser als ich beurteilen, was gut ist und was falsch, da kommt ja der Nutzen dann erst raus, weil dann ist der Mehrwert plötzlich da. Wenn es nur das Gleiche kann wie die Maschine vorher schon, dann muss ich das Geld für die Software nicht investieren. Spannend wird es ja wirklich erst, wenn mir diese Algorithmen, die dann kommen, einen wirklichen Nutzen bringen, echte Kosten einsparen oder eben.
Ein spannender Punkt, über den wir, so schlage ich vor, mal eine eigene Sendung machen, ist sicherlich auch die Frage, welche Nachteile kann der Einsatz von KI bringen? Und an einem Punkt sind wir gerade wieder angekommen, nämlich wenn die KI oder der Algorithmus besser ist als der Mensch und vor allem schneller, dann ist es natürlich toll, unter dem Aspekt eine höhere Produktivität hinzukriegen und mehr Automatisierung hinzukriegen. Ob sich in Zukunft diese einfache Gleichung, dass eine höhere Automatisierung bisher auch immer zu mehr Arbeitsplätzen in der Industrie gesorgt hat, dann so vorführen lässt, das wäre mal sicherlich auch ein spannender Punkt, das nochmal ein bisschen tiefer zu beobachten. Genauso gibt es natürlich Sicherheitsfragen durch den Einsatz von KI, nicht nur auf der Safety-Seite, auch auf der Security-Seite. Genau, aber da können wir ja dann...
Da habe ich tatsächlich sogar noch die Zahlen aus der Bitkom-Studie, die ich vorher schon noch erwähnt habe. Da war die Frage, stimmen Sie folgenden Aussagen zur künstlichen Intelligenz in der Arbeitswelt zu, auch 2020 gefragt. Und 45% sagen, durch KI werden langweilige Routinetätigkeiten reduziert und die Menschen können sich auf interessantere Tätigkeiten konzentrieren. Weitere 45% sagen, die KI hilft, Fehler zu vermeiden. Aber 65% der Befragten sagen, KI wird zum Abbau von Arbeitsplätzen führen. Und 73% sagen, die KI wird zu einer stärkeren Kontrolle der Arbeitnehmer führen. Also man sieht, die Sorgen, das sind ja die Fragen gewesen, was glaubt ihr, was passieren wird, wenn KI kommt? Und die Sorgen, 73%, 65%, dass eine starke Kontrolle der Arbeitnehmer da sein wird und dass Arbeitsplätze abgebaut werden, überwiegen die erwarteten Vorteile, wo immerhin 45% dran glauben, dass weniger Fehler gemacht werden und man nicht mehr so langweilige Tätigkeiten machen muss. Und das ist sicherlich ein spannender Aspekt, wobei auch da ich sagen muss, die Menschheit hat es in den vergangenen Jahrzehnten immer geschafft, wenn was Neues gekommen ist, das auf anderen Feldern überzukompensieren. Also mein Lieblingsbeispiel ist da der Traktor, der hat im 20. Jahrhundert die meisten Arbeitsplätze gekostet. Um 1900 rum waren fast die Hälfte der Menschen in der Landwirtschaft beschäftigt. Und heute sind es 1,5%. Das heißt, in den letzten 100 Jahren haben wir ungefähr 45% der Arbeitsplätze verloren an den Traktor oder sonstige landwirtschaftliche Maschinen. Trotzdem sind nicht alle arbeitslos geworden. Also ja, und auch die Automatisierung der 70er, 80er Jahre hat nicht zu Massenarbeitslosigkeit geführt. Aber ja, man muss darüber nachdenken und in Einzelfällen wird es so sein, dass einzelne Arbeitnehmer ihren Job verlieren werden, weil die Maschine das besser kann plötzlich. Also ja, das ist ein Aspekt, den man nicht außer Acht lassen darf.
Und um das in ein gewisses Regelwerk auch einzubinden, ist ja vor kurzem auch eine Koordinierungsgruppe für den Bereich KI gegründet worden, mit Teilnehmern aus Wirtschaft, Politik und Gesellschaft und auch Wissenschaft. Die soll im Grunde der KI ein Regelwerk verpassen und das entsprechend dann, wie gesagt, normativ einbetten.
Ja, das tut wohl Not. Aber immerhin, unser Verlag, Tilo, hat ja auch mit dem Thema AI zu tun. Ne? Wir haben da eine eigene Website.
Genau, also der Tilo Verlag hat eine Themenwebsite, die heißt Industrial AI und die ist zu finden unter der URL www.ind-ai.net. Also nochmal www.ind-ai.net. Und da gibt es ganz viele aktuelle Themen mit Bezug zu KI, maschinellem Lernen und auch weiteren smarten Themen. Das ist jetzt nicht ganz rein fokussiert auf die Fertigungsindustrie, aber ein großer Teil davon. Und da blicken wir immer ein bisschen auch über den Tellerrand hinaus, in welche Bereiche von Industrie und Co. das mit hineinspielt. Wir machen auch im SBS-Magazin in jeder Ausgabe ein Best-of aus diesen Themen. Da haben wir immer ein paar besonders heiße Meldungen und Artikel zusammengefasst. Also da lohnt es sich sicherlich, informationstechnisch am Ball zu bleiben.
Schauen wir mal, was die Zukunft noch so bringt. KI, es gibt ja immerhin auch Leute, die glauben, dass irgendwann die Maschinen schlauer sein werden als der Mensch. Wer weiß, ob es so weit kommt. Bis dahin vertrauen wir auch auf unsere natürliche Intelligenz und machen da einfach mal weiter. Gut, ich glaube, das war's für heute. Mir hat es Spaß gemacht. Und ja, wenn es euch da draußen, liebe Zuhörer, auch Spaß gemacht hat, dann schaltet wieder bei uns rein. Und ja, dann würde ich sagen, tschüss, bis zum nächsten Mal.
Ja, auch tschüss von meiner Seite. Vielen Dank fürs Zuhören.
Auch tschüss von meiner Seite. Ich hoffe, dass wir demnächst auch ein KI-Tool nutzen können, das die ganzen Äs und Ms aus unserem Podcast rausschneidet, damit du, Wolfgang, nicht mehr so viel Arbeit hast in der Nachbereitung. In diesem Sinne auch immer vielen Dank an dich.
Vielen Dank fürs Zuhören. Dieser Podcast wurde euch präsentiert vom SPS-Magazin, dem führenden Fachmedium rund um Automatisierungstechnik und Industriekommunikation. Wenn euch die Episode gefallen hat und ihr den Podcast unterstützen wollt, denkt ans Liken und Posten. Und wenn ihr keine Ausgabe verpassen wollt, dann folgt uns auf LinkedIn company/sps-magazin. Vielen Dank und wir hören uns beim nächsten Mal.